Es ist ein Privileg, zu Deutsch ein Vorrecht, in der Gemeinschaft des Volkes Gottes sein zu dürfen. Heilige, Geliebte, Auserwählte, Dicke und Dünne, Alte und Junge, Kranke und Gesunde, sie finden sich zusammen unter dem Wort Gottes. Und das wünsche ich mir so sehr, dass auch heute Morgen wieder das Wort Gottes unsere Herzen erreicht. Ich habe etwas mitgebracht, symbolisch, damit ihr euch immer erinnert. Das Gehirn braucht einen Gegenstand, damit man über den Gegenstand sich an die Predigt erinnert. Ich mache mal den Test. Worüber hat der Bruder, der letzten Sonntag hier war, gesprochen? Ich bitte mal um Handzeichen, wer es weiß. Ich weiß es, über das Gebet. Betet, drei Worte hat er gesagt. Betet alle Zeit. Ich habe es im Internet gehört, dank Aufnahme. Ich dachte, musst du mal gucken. Wer besucht euch? Wer predigt? Und hat mich sehr gewohnt, er hat mit Herz gesprochen. Der Bruder Heinzi, ne? Aus Rössing. Ja. Und heute Morgen habe ich das Thema für euch aus den Augen. Wie geht dieser Satz nochmal weiter? Ach, was? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ist ein Sprichwort, eine alte Volksweisheit? Oder ist es einfach nur eine eiskalte Erkenntnis verbitterter Zeitgenossen? Kein Schwein ruft mich an. Gibt es sogar ein Lied, deshalb darf ich das zitieren. Das wird gesungen, einer, der ein Telefon sich angeschafft hat, aber keiner ruft ihn an. Kennt ihr das? Ich habe ein Smartphone, aber meine Kinder melden sich einfach gar nicht. Die könnten mich ja auch mal besuchen, aus den Augen, aus den Sinn. 300 Kilometer entfernt, ja, man sieht sich nur noch selten. Vor etlicher Zeit erhielt ich einen Anruf einer lieben Schwester. Sie fühlte sich in ihrer Witwenzeit wirklich verlassen. Sie hatte andauernde Schmerzen. Erschwerend wirkte sich eben auch der Verlust ihres lieben Mannes aus. Und sie sagte so, keiner ruft mal an, keiner besucht mich, keiner denkt an mich. Das war so ihr Empfinden, subjektiv, so wie wir es jeder persönlich für sich empfinden. Und tatsächlich gab es aber eine Tochter, es gab einen Bruder, es gab einen Pastor, einige andere, die sich nach ihrem Befinden immer wieder mal erkundigten. Es gab ein Mittel, das wurde mir mal hier in Hameln empfohlen, weil ich ja hier 28 Jahre auch gearbeitet habe, nicht weit von dieser Gemeinde. Und eine ganz fitte Kollegin sagte so, also meine Mutter hat mir mal einen Rat gegeben, wenn jeder an sich denkt, sind alle bedacht. Das ist auch ein toller Spruch. Oder dann gibt es ja auch noch, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Und da merken wir schnell, das sind platte, peinliche Sprüche, die man am besten schnell wieder vergisst. Und was sagt vor allen Dingen die Bibel dazu, zu so einer Haltung? Gibt es irgendwelche Anregungen, wenn es um notwendige oder barmherzige Nächstenliebe geht? Und da fällt mir doch glatt die Geschichte von dem Gichtbrüchigen ein. In Markus 2 lesen wir die Verse 1 bis 8. Über etliche Tage ging er, es handelt sich hier um Jesus, wiederum gen Kapernaum, und es war ruchbar, dass er im Hause war. Und alsbald versammelten sich viele, dass sie nicht Raum hatten, auch draußen vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen Gichtbrüchigen von Vieren getragen. Und da sie nicht konnten zu ihm kommen vor dem Volk, deckten sie das Dach auf, da er war, und grubens auf und ließen das Bett hernieder, darin der Gichtbrüchige lag. Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gichtbrüchigen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren aber etliche Schriftgelehrte da, die saßen dort und gedachten in ihrem Herzen, was redet dieser solche Gotteslästerung? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie also gedachten bei sich selbst, und er sprach zu ihnen, was gedenkt ihr solches in euren Herzen? Welches ist leichter, zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und wandle. Auf das ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden, sprach er zu dem Gichtbrüchigen: Ich sage dir, stehe auf, nimm dein Bett und gehe heim. Und alsbald stand er auf, nahm sein Bett, ging hinaus vor allen, also dass sie sich alle entsetzten, priesen Gott und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ich möchte beten. Herr Jesus, damals hast du sichtbar unter Beweis gestellt, dass du Sünden vergeben kannst. Und du hast diesen Gichtbrüchigen geheilt, du hast es aufschreiben lassen, dass es heute sogar bis nach Hameln gedrungen ist. Und wir es hören und glauben, dass du vom Vater ausgegangen bist, mit dem wunderbaren Evangelium, nicht nur für dein Volk, die Juden, sondern auch aus den Nationen, die Heiden. Wir sind eingeschlossen. Danke, Herr, für das weltweit verbreitete Evangelium, das auch in diesem Augenblick, an diesem Sonntag verkündigt wird. Das gehört und gesehen wird, Herr, an vielen, vielen Orten. Wir danken dir dafür, dass diese Wirkung des Wortes Gottes unabhängig vom Coronavirus ist. Danke, Herr, dass dein Heiliger Geist unabhängig ist von jeglicher Seuche, sondern dass wir im Gegenteil wissen, wo du regierst und wo du herrschst, tritt Heilung und Gesundheit und auch Befreiung ein. Los vom Bett des Gelähmten. Danke, Herr, du siehst die Not in unseren Herzen. Du kennst unser Seufzen. Du kennst unser Schreien, und ich danke dir, Herr, dass du auf die Gebete deine Kinder erhörst und auch jetzt in dieser Stunde. Amen. Litten die Freunde, die vier waren es ja, unter der Sündenlast des Gelähmten? Denn Jesus spricht zu dem vor seinen Füßen abgelegten Mann: Dir sind deine Sünden vergeben. Nein, die vier Freunde sahen seine körperliche Hilflosigkeit. Sie hatten gehört vom Wunderheiler Jesus und zögerten nicht lange, ihren Freund, wenn es sein muss, sogar Jesus dafür aufs Dach zu steigen. Das ist glatt Sachbeschädigung. Und als sie das Dach aufdeckten, da konnten sie mit einer saftigen Anzeige rechnen wegen mutwilliger Sachbeschädigung. Das sind die kühlen Sachverständigen, die gleich so argumentieren. Jesus unterbricht daraufhin seine Predigt und den geistlich wichtigen Teil für die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Er war da mitten in der Lehre und dann mit einem Mal ein Rumoren. Staub fällt von der Decke. Ein Loch öffnet sich. Sie konnten den Himmel sehen. Die Sonne schien schon hinein. Aber das Loch war nicht nur klein. Das Loch wurde größer und größer. Sie deckten das Dach auf. Und dann wurde dann an vier Seilen, denke ich mal, von den vier Freunden dieser Gelähmte Stück für Stück. Versteht ihr, wenn man einen Sarg in die Erde senkt, habt ihr schon mal das beobachtet? Das musste gleichmäßig geschehen, sonst verrutscht der Sarg. Hier lag ein Gichtbrüchiger drin. Das wäre schlimm gewesen. Noch lebte er, noch atmete er. Eine falsche Haltung und er würde rausgerutscht und hätte sich vielleicht den Hals gebrochen. Sie brachten ihn langsam zu Jesus runter. Und dann sah Jesus ihn da liegen. Die Pharisäer, die Zuhörer waren gespannt. Dieser Wunderheiler, was wird er jetzt in diesem Augenblick machen? Werden wir jetzt eine großartige Heilung erleben? Sind auch alle Reporter an ihrem Platz, dass sie das genau dokumentieren können in der Tageszeitung? Hochspannung. Stille trat ein. Und was war die Antwort Jesu? Er spricht ihn an und sagt: Mein Sohn. War das ein Kind Gottes? Es war einer von den verlorenen Schafen des Hauses Israel, zu denen Jesus gekommen war. Er war einer nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Da wurde ein Kranker vor seine Füße gelegt und er spricht ihn an: Mein Sohn. In diesem Augenblick wurde sofort ein Vertrauensverhältnis sichtbar. Denn das Stärkste und die engste Bindung, die man sich vorstellen kann, besteht immer zwischen einem Vater und einem Kind, zwischen einer Mutter und ihrem Kind. Sofort hat Jesus von sich aus, der Schöpfer Himmels und der Erde, ihn angesprochen als sein Kind. Ich habe dich gesehen in deiner Verzweiflung, in deiner Resignation, in deiner Hoffnungslosigkeit, in deinem Schmerz. Mein Sohn, ich sehe aber auch deine innere Not, die du hast, wo du grübelst. Was habe ich verkehrt gemacht? Gott, erklär es mir bitte. Wo habe ich gesündigt? Warum hast du mich so gestraft? Wir kommen in Krankheitsnöten oft in falsche Denkrichtungen rein. Gott hat mir die Krankheit geschickt. Bitte, versteht das Evangelium Jesus ist gekommen nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. Er wollte sie heilen, er wollte sie Gesundheit. Er wollte auch dein und mein Wohlbefinden. Das ist sein Herzensanliegen. Und er sagt zu ihm: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und sofort die geistliche Elite wusste, das kann nicht sein, denn Sünden vergeben kann nur Gott. Was macht dieser Mensch? Er erhebt sich. Er stellt sich gleich auf die Stufen Gottes. Jesus korrigiert und sagt: Auf dass ihr wisst, dass es Menschensohn Vollmacht hat, zu vergeben Sünden auf Erden, sprach er zu diesem Gichtbrüchigen: Steh auf und wandle. Und die Kraft Gottes fuhr in diesen Gelähmten hinein. Er stand auf und die Menge war total entsetzt und begeistert. Das ist, wenn Jesus in unser Leben hineinspricht. Jesus sieht dich. Da er gen Himmel gefahren ist, frage ich mich, wo sieht er unsere Not? Wo erleben wir noch die Anteilnahme Gottes an unserem Leben, an unserem Schicksal, an unserem Leid? Gibt es da Jesus irgendwo noch nebulös über den Sternen? Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Er hat keine besseren Assistenten als dich und als mich, als dich und dich und dich. Sagst du, wie ich? Ich kann keine Sünden vergeben, ich kann keinen heilen. Nein, das ist richtig. Aber du bist ein Botschafter Gottes und er möchte dir ein Herz geben für Menschen, die gelähmt sind, die nicht mehr laufen können, verstehst du, die auch psychisch am Ende sind, die vor sich hindämmern, die im Krankenhaus vielleicht lange liegen, die von den Verwandten nicht mehr besucht werden, weil sie zu nichts mehr fähig sind, weil es mühselig ist, sich mit ihnen zu unterhalten. Hat Jesus Botschafter? Ja, das bist du und das bin ich. Und er beruft uns mit einem liebevollen Herzen für diesen Seelsorgedienst. Besuchen, nicht sabbeln, nicht quasseln, sondern zuhören, Anteil nehmen, Mitleid haben. Vielleicht am Schluss, das ist eine gute Geste zu fragen, darf ich noch jetzt am Schluss vielleicht beten? Wollen wir vielleicht beide zusammen ein Vaterunser beten? Und die wenigsten sagen, nein, das möchte ich nicht. Die allermeisten sagen, ja, bitte. Und dann darfst du noch vom Geist Gottes gewirkt eigene Worte hinzufügen. Und ich sage dir, das Evangelium wird so lebendig in diesen Herzen dieser angesprochenen Leute so eine Kraft entfalten, dass sie innerlich sich neu ermannen und neue Stärke und Kraft erfahren. Und sagen, sie sind ja wie ein Engel Gottes. Hat das jemand schon mal von euch gehört? Ja, sie sind ja wie ein Engel Gottes. Das möchte Gott, dass er uns, dass er dich und dass er mich gebraucht an Stätten der Verzweiflung, an Stätten der Hoffnungslosigkeit, an Stätten der Angst. Hast du schon mal gehört, wie Corona die Angst erzeugt? Die Menschen können sich nicht mehr frei bewegen. Das Coronavirus bringt uns auseinander. Die Herzlichkeit, das Miteinander, das Umarmen, es ist uns untersagt. Und er braucht dich umso mehr und mich. Und glaub es, der Ideenreichtum der Kinder Gottes ist genial. Auf vielfältiger Weise kannst du erleben, wie Gott gerade in Notzeiten dich und mich gebrauchen will. Als Hoffnungsträger, als Botschafter der Ermutigung. Wir hatten Urlaub mit meinem Schwiegersohn mit meiner Tochter, deren Enkelkind am Strand. Ist ja kein Geheimnis, wir waren in Cuxhaven. Es war relativ leer. Ich sage, Uschi, die Stadt ist ja wie ausgestorben abends um 21 Uhr. Spaziergang. Es war nicht viel los. Erster Tag, naja, da hat man ein bisschen Sonne. Ich glaube, es war der dritte Tag, Regentag. Regen. Ich sage, das ist ein Urlaubswetter. Was soll ich damit? Mit einem Mal fiel mir ein Mann ein. Gerd Töhl, ein Prediger des Evangeliums in seinen Anfangsjahren. Als ich 20 war, da war er 25, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Damals fand der Urlaub in Seeboden, Österreich statt. Und er kam von seiner Freundin gerade wieder zurück. Und mein Vater war dabei, den kennt ihr noch, den alten Helmut Ulrich. Und er sprach ihn an, wie war der Tag? Gut, sagt er. Gut, und dann fing mein Vater an zu erzählen aus seinem Leben und er hörte zu. Und es war noch ein zweiter dabei, den habe ich jetzt gerade auch Sonntag wieder getroffen. Wolfgang Grünwald, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Wolfgang Grünwald wohnt in Langreder. Diese beiden hörten meinem Vater zu und am Ende fragte er, möchtet ihr nicht auch euer Leben Jesus geben? Und Wolfgang nickte und Gertrud sagte, wenn es nicht so lange dauert, so ungefähr. Beide übergaben ihr Leben Jesus. Und nach fast 30 Jahren fällt mir der Name ein und ich wusste, dass er in Miedlum wohnte, in der Nähe von Cuxhaven. Und ich sage, rufst du den an oder rufst du den nicht an? Naja, wenn ihr wisst, wie unsere hannoversche Gemeindesituation damals war, da gab es Parteien, die einen waren auf der Seite, die anderen waren auf der Seite, ich war auf der Seite, Gerd war auf der anderen Seite. Was meint ihr, wie der Abschied war? Wenn ihr hier Probleme habt, dann können wir ja draußen mal vor die Tür das ausfechten. Uiuiui, da habe ich gedacht, nee, da bin ich nicht gewachsen. Das war der Abschied. Ich sage, rufst du ihn an oder rufst du ihn nicht an? Und ich hatte mitbekommen, die ersten Kommunikationsanknüpfungen haben stattgefunden. Über den Prediger Jochen Rönsch, der heute auch immer noch das Evangelium verkündigt. Vielleicht kennt ihr ihn. Und dann habe ich mir ein Herz genommen und habe gesagt, Mensch, der hat ja eine Nummer, ich rufe ihn an. Wer ist dort, sagte er. Ich sage, Hartmut Ulrich aus Hannover. Ach, du bist das. Gerd, ich bin hier in deiner Nähe. Wir können uns doch gerne mal unterhalten. Ja, es gibt gleich Essen. Warte mal, ich rufe meine Frau an, ich sag dir dann Bescheid. Na, was meint ihr, wie das weiterging? Ich erzähl's euch nächstes Mal, ja? Es dauerte keine 10 Minuten, dann rief er an und sagt, ich sitze im Auto, sag mir nochmal genau deine Adresse, ich komme. Er kam um 13 Uhr. Und wir haben uns ausgetauscht und er hat berichtet, was er damals so erlebt hat, wie es ihm ergangen ist, was in seinen 30 Jahren passiert ist. Jetzt muss meine Frau mir helfen. Da war ein Herzinfarkt dabei, da war ein Schlaganfall dabei. Er hatte noch verschiedene andere Erkrankungen. Er hatte mit einer seiner Töchter Schwierigkeiten, mit der anderen Tochter neue Anknüpfungsversuche. Das war nicht optimal. Er berichtet und erzählt und erzählt. Es war 17 Uhr, es war 18 Uhr, es war 19 Uhr. Dann haben wir uns mit Gebet verabschiedet und lagen uns in den Armen. Aus den Augen, aus den Sinn. Leute, wenn ihr sowas hört, hat jemand ein Tempotaschentuch nötig? Ich habe es dabei. Das müsst ihr immer bei euch tragen. Wenn Gott Begegnungen schenkt, fließen Tränen der Rührung, weil der Himmel deinen Mitmenschen geküsst hat. Und das meine ich im Sinne von, du bist mein Sohn. Ich habe dir deine Schuld und deine Sünden vergeben. Das ist deine Botschaft, die du hinaustragen, die du hinausbringen kannst. Jesus ist für die Schuld und für die Sünde gestorben. Und da haben wir uns so gefreut und haben gesagt, den Kontakt, den lassen wir nicht länger abreißen, sondern den werden wir pflegen. Wir möchten das so gerne. Und die Frage, wie sprechen wir da Gott im Himmel an? Wenn so ein Mensch da vor dir sitzt, ja, ich habe aber schon so lange nicht gebetet. Wisst ihr, ich will euch mal einige Beispiele nennen. Wie sprechen Menschen sich untereinander an? Da könnt ihr mir vielleicht eine Antwort geben. Denn wenn ich so einen Brief beispielsweise bekomme, der ist gestern gerade in mein Haus gekommen, da steht dann drauf, sehr geehrter Herr Ulrich. Ja, was ist das? Das drückt einfach eine Distanz aus. Richtig? Wir kennen ihn nicht persönlich, also sind wir vornehm und höflich und sprechen, sehr geehrter Herr Ulrich. Manchmal schreiben die auch solche Briefe, wahrscheinlich haben sie die Begleichung unserer Rechnung übersehen und noch nicht vorgenommen. Wir möchten freundlich daran erinnern, sie können es innerhalb der nächsten 2 Wochen tun. Sehr geehrter Ulrich, ja, da kann ich mich auch bedanken. Was haltet ihr davon, wenn dann der Aufruf lautet, Herr Ulrich bitte, wo sitze ich dann? Im Wartezimmer. Da sitzt du im Kreis der gesundheitlich Angeschlagenen. Da kannst du nicht gleich aufspringen. Halleluja, jetzt endlich wurde mein Gebet erhört. Sondern dann gehst du brav hinter der Helferin hinterher und dann wirst du gefragt, was haben sie für Beschwerden. Das heißt, du bist in einer Arztpraxis. Wenn Leute mich ansprechen und sagen, hey, Hartmut, dann sind das in der Regel Freunde oder Familienangehörige. Wenn aber die Ansprache lautet, oh, Bruder Ulrich, wo bin ich dann gerade? In Hameln, zum Beispiel. Einige sagten auch Uli zu mir. Wo war das? Die haben mich kennengelernt, 28 Jahre, paar Meter weiter, als Kollegen. Und die haben immer gesagt, Ulrich, wir nennen ihn einfach Uli. Der ist so lieb, der ist so nett, der ist so freundlich, nicht immer, aber ich habe mich darum bemüht. Und viele sagten eben einfach Uli zu mir. Aber jetzt kommt's. Ihr habt verschiedene Ansprachen gehört und ihr habt auch die Beziehung gehört. Mal waren es Kollegen, mal war es der Arzt, der mich rufen ließ. Herr Ulrich, bitte. oder sehr geehrter Herr Ulrich, aber es gibt eine Ansprache, das können nur 6 Leute auf der Welt. Und wir haben Milliarden, wir haben mehr als 6 Milliarden, wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Von diesen 7 Milliarden können mich nur 6 Personen mit, wisst ihr das? Was sagen die zu mir? Die sagen Papa oder Vati. Und auch allein aus der Ansprache hat der Vater schon rausgehört, was sie wollten. Wenn die Ansprache so war, Papa, habe ich auch, wie viel brauchst du? Wo ist mein Portemonnaie? Papa, ich muss mal mit dir reden. Eieiei, ich sage ja. Dann nimm Platz. Wir müssen miteinander reden. Papa oder Abba bedeutet im Aramäischen, heißt es ja Abba. Das heißt, wir dürfen jetzt unseren Vater im Himmel, hast du das mitbekommen, mit Papa ansprechen, mit Abba oder Papa oder Vati, Vater. Jesus lehrt es seine Jünger. Wie sollen wir denn beten? Und was fällt uns da nicht alles ein an Bezeichnungen? Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ja, auch so ein Gebet erhört Gott, aber was drückt das aus? Lieber Gott, in der Ewigkeit, ich kenne dich nicht. Du bist unsichtbar, du hast dich mir nicht gezeigt. Ich habe viel Leid durchlitten. Oder Herr Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, voll Ehrfurcht drückt mir das aus. Und man merkt, da ist keine Beziehung, sondern da ist Ehrfurcht. Ist nicht verkehrt, aber es reicht nicht. Jesus will uns mehr lehren. Wie sprechen die Menschen sich untereinander an? Du darfst zu deinem Vater im Himmel Papa sagen. Das drückt eine Sohnschaft aus, ein Kindesverhältnis. Er hat dich gezeugt in einem neuen Leben, mit einem neuen Wesen, mit einem neuen Charakter. Das ist der neue Mensch, der in dem Alten noch lebt. Habt ihr das verstanden? Den Alten haben wir in die Taufe hineingegeben, haben gesagt, ich will ihn nicht mehr. Der ist egoistisch verdorben, er denkt nur an sich. Aber der neue Mensch, den Christus in uns hineingelegt hat, durch seinen Heiligen Geist, geboren aus Wasser und Geist, der sagt, ja Papa, was ist dein Wille? Und es ist wichtig, dass wir dem neuen Menschen Raum geben. Und wenn ihr hier in der Gemeinde seid, dann ist da die großartige Möglichkeit, gemeinsam Gott zu loben und zu preisen. Aber auch in Fürbitte zu gehen, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Wenn ihr in eurem Alltagsleben so einen Gelähmten gesehen habt, versteht ihr, wo er sagt, welch eine Not! Welch eine Not, er ist gebunden vielleicht in verschiedenen Süchten, dass er sagt, den nehme ich mit geistlich erstmal in die Gemeinde und dass du dir noch 3 dazu suchst, es reicht manchmal auch schon ein einziger, dass du sagst, du bist einer meiner Gebetspartner, lass uns darüber beten. Und solch eine Gebetsgemeinschaft, das ist ganz erstaunlich, haben wir auch in Bennigsen, nennt sich Club der Überlebenden, Club der Überlebenden. Die Leute, die da hinkommen, die waren schon mal mit einem Schritt, kann man fast sagen, im Grab. Und Gott hat sie dann nochmal rausgeholt. Und wir sind so 4, 5, 6 Leute. Und wir tauschen uns aus. Und wir nehmen die Anliegen mit, die uns erreichen innerhalb einer Woche. Und dann dürfen wir als Club der Überlebenden vor Gott hintreten. Heiliger Allmächtiger, wir beten dich an, voller Ehrfurcht. Sondern wir haben eine ganz normale Umgangssprache. Herr, die Not ist groß. Bitte mach du gesund, stelle du wieder her. Du weißt, wie die Krankheit hier zuschlägt. Aber wir wenden uns an dich und wir bitten dich ernstlich. Lass Heilung geschehen. Lass Genesung passieren. Lass die Widerstandskräfte stark werden. Das ist so, wo man innerlich beteiligt ist und wo man merkt, in der Gemeinschaft der Kinder Gottes blüht der innere Mensch auf. Jetzt habe ich keinen Anhaltspunkt. 5 Minuten noch, sehe ich gerade. Ne? Wunderbar. Ich habe ja nur noch 4 Seiten, ihr Lieben. Das war der Club der Überlebenden, von dem ich euch unbedingt auch noch berichten wollte, weil wie kann man denn da beten? Und das kann man auch mit Corona. Und für alle Ehegatten und Gattinnen gibt es jetzt eigentlich keine Ausrede mehr, oder? Nee, mit meinem Partner kann ich nicht gut beten. Oh, welch eine Not. Es ist auch ein Privileg, wenn du mit deinem Partner beten kannst. Das ist die kleinste Zelle für deine Kinder, für deine Eltern, für deine Geschwister, für die Geschwister im Herrn, für die Anliegen, die da auf dem Herzen liegen. Es ist möglich, dass du nicht aus den Augen, aus dem Sinn, ja, da muss ich mal abwarten, bis wieder eine große Erweckungsveranstaltung stattfindet und dann lasse ich mich wieder aufbauen, sondern es geht in dem Gespräch mit deinem himmlischen Vater, mit deinem Papa, du darfst eine herrliche Beziehung mit deinem Gott pflegen. Denn er sagt, mein Sohn, zu diesem Gichtbrüchigen. Und er nimmt das auch entgegen. Er streitet das nicht ab. Das habe ich nicht nötig. Sondern er weiß wahrscheinlich auch um seine Verfehlung. Und er nimmt die Vergebung Gottes für sich persönlich in Anspruch. Wir brauchen Zeit zum Hinhören. Und die fehlt mir. Ich bin voller Ratschläge und Vorschläge. Aber ein mitfühlendes Herz
hält erstmal den Sabbel.
Aber habt ihr das verstanden? Hält erstmal den Sabbel. Hält erstmal seinen Mund. Hält sich zurück. Nicht wie Hiobs Ratgeber. Kaum hatte er seine Not hinausgeklagt. Das soll nicht unwidersprochen bleiben. Da liegst du verkehrt. Moment mal, in meiner Bibel steht. Oh, oh, oh. Sind wir nicht manchmal auch so Hiobs Ratgeber? Wir wissen ja sofort, wo die Lösung ist. Und das sprudelt nur so aus uns heraus. Woran das liegt, kann ich dir genau sagen, wie so ein Pharisäer. Leute, mit einem Herzen voller Mitleid, wie Jesus es hatte, hören wir erstmal hin. Nehmen das mit nach Hause als Gebetsanliegen. Als ich mitbekam, ich muss bei euch hier predigen, da fiel mir der Nächste ein, Herr B., der wohnt in Hameln. Der Mann, wir unterhalten uns, da rufe ich den an, ich lade ihn einfach mal an, ich frage mal. Ich habe ihn gestern angerufen oder vorgestern. Ach, sagt er, ist das schön, dass Sie sich melden. Ulrich, wie geht's Ihnen denn? Oder Hartmut, wir sind schon per Du. Ja, ja. Ein Kollege einer anderen Versicherung. Und wir haben uns ausgetauscht und er berichtete, was er alles hinter sich hat. Oh, ich sagte, da krampft sich dein Herz zusammen. Gesundheitlich. Er ist Witwer. Eine seiner Töchter hat zwei, lebt in Australien mit einem Arzt, wollte ihn besuchen zum 80. Geburtstag, konnte nicht kommen, dank Corona. Versteht ihr? Die Not ist groß. Sagt der Herr Ulrich, wenn ich komme, ich kann nur 50 Meter gehen, dann brauche ich eine Bank. Ich sage, fahren Sie noch Auto? Ja, Autofahren geht, aber ich muss dicht ran. Ich sage, wir müssen uns sehen, wir müssen uns treffen. Wäre schön, wenn wir uns in der Gemeinde sehen würden, aber wir machen das mal separat, dann komme ich nochmal nach Hameln. Wenn du so ein Herz hast, verstehst du, wo plötzlich Gedanken aus den Augen, aus den Sinn, du kannst den Heiligen Geist bitten, Herr, wer ist dran? Hilf mir, hinzuhören. Will Gott dich jetzt gebrauchen in dieser Stunde des Menschen, wo er dir vor die Füße gelegt wird, wo du merkst, er braucht mein Zuhören, er braucht mein stilles Gebet. Und am Ende darfst du fragen, darf ich ihn noch den Psalm 23 lesen? Psalm 23 bekannt? Der Herr ist mein Hirte, wunderbar. Ein Trostpsalm in solchen Phasen. Und da möchte ich euch sagen, sowas, das verändert die Herzen. Ich kann mich erinnern, mein ehemaliger Chef, das war ein Herr Hoffmann, der hat am 6.11. Geburtstag angerufen, über 80. Ich habe ihm damals schon Hoffnung für alle gegeben. Ich habe ihm ein Andachtsbuch von Heinrich Kemner mitgegeben. Mein Herz schlägt mit ihm. Ich sage, der hat mir so viel Gutes getan. Lass ihn selig werden. Hat sich gefreut, als ich mich gemeldet habe. Da ist Grete Fröhlich. Wer kennt sie nicht? Grete Fröhlich hat einen Hauskreis geleitet in Kohlenfeld. Großmunzel, kleiner Ort. Mit Mal war sie im Altenheim. Ein Kind Gottes im Altenheim. Oh, welche Chance oder welche Not. Beides. Und sie war ein Zeugnis. Du kennst sie ja gut. Und wir haben sie besucht, wir haben Lieder gesungen. Und am Ende kam sie an das Geländer. Wir waren unten am Auto. Wisst ihr, wie sie da stand und uns verabschiedet hat? Ich werde sie nicht vergessen. Sie stand mit erhobenen Händen und winkte. Engelbesuch. Gott will dich gebrauchen, dass du die Liebe Gottes, den Frieden Gottes, die Vergebung und die Heilung in seinem Namen verkündigst. Und du musst keinen heilen. Bleib entspannt. Sag, ich bete für sie, wenn sie krank sind. Und wir wissen doch, Gott hat gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Und er möge sie stärken und segnen. Darf ich für sie beten? Und die wenigsten werden sagen, nein, das möchte ich nicht. Dann darfst du sagen, ist auch kein Problem. Wann darf ich mich wieder melden? Mach's wie ein Vertreter. Vorne wird er weggeschickt und hintenrum suchst du einen neuen Zugang. Und die Zeit spricht für dich und irgendwann, ach, haben sie mich nicht vergessen? Nein, ich habe sie die ganze Zeit über im Gebet getragen. Das habe ich gespürt, wie Gott in mein Leben gewirkt hat. Und das wünsche ich wirklich euch von Herzen, dass ihr das so erlebt. Barmherzigkeitsdienste kosten Zeit und Geld, aber vor allen Dingen ein liebevolles Herz. Ich kann mich noch genau erinnern, mein Vater lag im Krankenhaus mit einem Schenkelhalsbruch und hatte Parkinson. Wisst ihr, was das heißt? Oh, geschwächt. sprechen gehandicapt und ich sage, ich muss ihn besuchen, ich bin sein Sohn. Ich muss ihn besuchen, nach der Arbeit. Die Arbeit war nicht einfach, ich muss ihn aber besuchen. Und ich ging ins Krankenzimmer, Tag Papa. Der sah an meinem Gesicht, wenn du mit so einem mürrischen Gesicht kommst, brauchst du mich nicht besuchen. Das sah's. Da habe ich gemerkt, boah, was tun wir unseren Nächsten an? Lass dich zuvor füllen von der Liebe Gottes. Mach es nicht aus dem eigenen heraus, sondern sag, Herr, ich bin dein Gefäß und du schenkst Begegnungen. Du lässt sie zu und ich will sie nutzen zu deiner Ehre, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und erfahren, er vergibt Sünde, aber er holt mich auch aus dem Bett der Lähmung heraus, wo ich mich nicht bewegen kann. Er will mir wieder Flügel schenken wie Adler, dass ich fliegen kann. Psalm 103, er will dich wieder jung machen wie ein Adler, geistig gesprochen, dass du sagst, Gott sei es gedankt, er ist es, der mir zu mir gesprochen hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ich habe dich von Ewigkeit her schon geliebt. Ehe du wurdest, habe ich dich schon gesehen. Psalm, könnt ihr nachlesen. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht. Vater, und wir dürfen dir Dank sagen, dass du durch den Heiligen Geist uns nicht alleine lässt. Ob allein in einer Mietwohnung, ob in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus. Und wir denken an unsere Geschwister, Herr, die in solchen Wohnstätten sich jetzt aufhalten, die vielleicht kaum Besuch bekommen. Ich danke dir, dass du deine Kinder beflügeln kannst, wie einen Philippus, der den Auftrag bekam, mache dich auf. Mache dich auf die Straße gen Gaza, die da wüst ist. Und er machte sich auf den Weg und wusste nicht, was er da sollte. Das war doch eine Irreführung. Herr, ich bitte dich für meine Geschwister, dass sie wissen, wenn der Geist Gottes redet, dann will ich gehen, dann will ich hören und auch erst dann will ich reden. Hilf du ihnen, Herr, dass es frohe Botschafter werden des Evangeliums und etwas zur Ehre deines Namens tun dürfen. In verschiedener Form, aber darüber kann ich jetzt im Einzelnen nicht sprechen. Du legst es ihnen aufs Herz und sie werden ein Segen sein, weil sie selbst gesegnet wurden. Amen.